Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf meinsportpodcast.de.
Liebe 03erinnen und 03er, alle, die ihr uns zuhört, herzlich willkommen bei 90 plus 03, dem Spieltagspodcast. Wir berichten in diesem Spieltagspodcast immer nach den letzten Heimspielen von unserer Equipe und haben uns dazu Unterstützung eingeladen. Heute ist die Nummer 17 der ersten Mannschaft da, Matteo Castrati, der, ich glaube, einer von zwei Linksfüßen bei uns derzeit in der aktuellen Mannschaft, aber das wirst du gleich selber auch nochmal sagen können, wie gut ihr da aufgestellt seid. Neben mir an der Seite Mike. Hallo,
hi,
Mike.
Und grüß euch.
Wie schon gesagt, auch Matteo. Willkommen bei uns im kleinen Podcast-Studio.
Danke für die Einladung.
Genau. Wir freuen uns, dass du hier bist. Erstmal kurz zu deiner Person. Würde ich sagen, du bist 21 Jahre jung.
Genau.
Du hast heute dein 6. Ligaspiel gemacht.
Ja.
Stimmt das soweit?
Das stimmt.
Und du hast 2 Brandenburg-Pokalspiele und bist leider erst nach dem DFB-Pokalspiel zu uns gestoßen oder zu der Mannschaft gestoßen. Hast soweit vorher ganz früher bei TB gespielt in der Jugend, dann bist du zu Hertha gekommen, hast da die Jugendmannschaft durchlaufen und bist dann in die kroatische 2. Liga gewechselt.
Ja.
Zu Henka Sespete.
Henka Sespete, genau.
Genau, fast richtig. Und bist dann zu uns in den Babelsberger Park gekommen.
Ja.
Ja, herzlich willkommen nochmal.
Ja, herzlich Dankeschön. Willkommen.
Dankeschön.
Genau. Die Region kennst du ja ein bisschen. Wenn man wenn man bei TB war, beziehungsweise auch bei Hertha gespielt hat, dann wird ein Potsdam ja auch ein Begriff sein.
Ist ja,
also
auf jeden Fall.
Freunde, Bekannte sind alle noch hier oder in der Umgebung, wahrscheinlich nicht so ein großes Problem gewesen, sich zu akklimatisieren hier bei uns.
Also ich habe auf jeden Fall einige Freunde, die in Potsdam.
Ein bisschen näher ranmachen, das Mikrofon vielleicht.
Ich hatte.
Ja, danke.
Ich bin ja ursprünglich Berliner, aber ich hatte einige Freunde, die aus Potsdam kommen. Und persönlich war ich leider davor noch nie richtig oft in Potsdam, aber ich habe eigentlich nur Gutes gehört und die Potsdam kam auch immer zu mir und meinte: Ja, Matteo, komm mal hier nach Potsdam. Mhm. So, du wirst nochmal sehen, hier ist nochmal alles anders, hier ist schön und so. Und ja.
Und da schließt sich natürlich mir gleich die Frage an, bevor wir über das Spiel gegen Eilenburg reden, was ja das letzte Heimspiel war, beziehungsweise das diesige ist ja jetzt gegen Meusewitz gewesen.
Ja.
Du bist aus der 2. kroatischen Liga nach Potsdam in die Regionalliga gewechselt.
Ja.
Wie kam denn da der Kontakt? War da stark selber der Wunsch, auch wieder zurückzugehen nach Deutschland, nach Berlin? Waren die Einsatzzeiten vielleicht in der kroatischen Liga auch nicht so, wie du es dir erhofft hast? Wie war denn die Geschichte, dass du hier bei uns am Park gelandet bist?
Ich war ja insgesamt, ein Jahr habe ich in Kroatien gespielt und das Jahr lief für mich relativ gut. Da es war ja die Zeit, wo alles angefangen hat mit Corona. Mhm. Und im deutschen Fußball, also hier, wurde die Saison ja leider abgebrochen und im Kroatien haben wir ganz normal regelmäßig gespielt. Das war halt mein Vorteil, dass ich Spielpraxis allgemein für mich selber Erfahrung sammeln konnte. Aber ich habe gemerkt, dass nach ein Jahr, dass ich nicht richtig glücklich war und es auch intern ein bisschen vertragliche Probleme gab. Mhm. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit meinen Eltern und beredet, wie es weitergeht, ausgeht für mich. Und ich meinte, okay, ich habe diesen Schritt gemacht nach Kroatien und es war ein guter Schritt für mich als Person. Aber ich würde sehr gerne wieder zurück nach Berlin oder wie es jetzt aussieht, nach Potsdam.
Nach Potsdam kommen.
Genau.
Okay, und das war dann im Sommer letzten Jahres, im Sommer diesen Jahres, im Sommer diesen Jahres und dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt des Linksfußes und dann war klar, in Babelsberg werden noch gute Linksfüßler gesucht, vermutlich.
Ja.
So kam es.
Ja, also du bist der Linksverteidiger. Ich glaube, so weit können uns die Babelsberger Fußballfans hier noch folgen. Genau, auf der Position kamen dann auch noch Janne Sieter dazu, Paul Wegner hat da vorher gespielt. Mit welcher Ambition bist du dann nach Potsdam gekommen? Hast du dann gleich gewusst, okay, ich habe hier auf jeden Fall Chancen auf Spielzeit? Du hast in der letzten Zeit jetzt auch häufiger, jetzt auch bei 90 Minuten gespielt. War das von Anfang an irgendwie deine Ambition, deine Aussicht hier?
Also bevor ich hierher kam, habe ich als erstes mit dem Trainer geredet und meinte ihm ganz offen, was meine Ambitionen sind, was meine Voraussetzung ist, was mein Wunsch ist, also dass ich spielen möchte und so viel spielen wie möglich und dem Verein helfen will. Und der Trainer meinte, ja Matteo, du bist neu im Team, die Saison hat angefangen, du musst dich beweisen im Training und man wird im Training sehen, wie es aussieht oder wie weit du bist. Mhm. Ich meinte, okay, ich stelle mir die Herausforderung, ich habe Lust, ich freue mich und für mich das Gute war, bevor ich herkam, kannte ich schon ein paar Spieler davor, zum Beispiel wie den Paul Wegner, den kenne ich schon seit 6-7 Jahren und der hat mir dann auch allgemein nochmal einen Überblick über das Team, über den Trainer geredet und so wurde ich halt gut empfangen und so war alles für mich einfach.
Paul Wegner sozusagen eingeladen, hier nach Potsdam zu kommen. Ja. Wenn die Frage ist, man geht dann zurück nach Berlin, da gibt es ja auch noch andere Vereine, die Regionalliga spielen, die sind ja auch interessant durchaus für einen jungen Spieler. Ja.
War für dich Hertha 2 nochmal eine Option, wenn du Regionalliga spielen gewollt, also du wolltest ja Regionalliga spielen?
Ja. Nein, wäre es nicht. Also okay. Ich muss ehrlich sagen, es war wirklich eine schöne Zeit und gute Zeit. Aber als ich das Gespräch hatte, also als ich von der U19 hochkam in die U23, lief es da für mich relativ alles gut. Konnte schon bei den Profis mittrainieren und hatte freundschaftsspielmäßig, also wurde gut aufgenommen. Aber dann kam halt die Gespräche, okay, reicht es bis ganz nach oben oder reicht es nicht? Und da haben die mir ehrlich gesagt, dass ich auch wenig gespielt habe in der Regionalliga U23, dass es erstmal nicht reicht. Und Hertha war für mich dann erstmal abgeschlossen. Und ich habe dann halt selber auch gemerkt, dass unglaublich viele junge Spieler da sind und die halt immer probieren, noch jüngere hochzuziehen und
das
ist schwer.
Das ist bei diesen Vereinen jetzt ein kurzes Nebengleis oder ein kurzer Nebenkurs, aber alle, wo du halt so ein Nachwuchsleistungszentrum hast, auf der einen Seite, also du musst dann sozusagen, wenn du aus dem Nachwuchsleistungszentrum rauskommst, gleich so wertvoll sein, dich irgendwie in die erste, zumindest in den erweiterten Kreis zu spielen.
Genau.
Und wenn du es nicht schaffst, dann kommen im nächsten Jahr schon die Nächsten und die wollen ja auch ihren Platz haben. Ja. Also das ist ziemliche Dichte einfach an Qualität, was dann da so entsteht, ja.
Genau, also ich wollte noch mal eine kurze Sache über deine Vita erzählen, weil du bist ja halt Berliner Hertha Junge so.
Ja.
Und du wurdest A-Junioren-Bundesliga-Meister.
Genau.
Und hattest dann die Chance für Hertha dann in der Saison 19, glaube ich, war es, dann die UEFA Youth League zu spielen. Was für eine Erfahrung war das für dich, für die Leute, die diesen Wettbewerb nicht kennen, das ist quasi so ein Champions League
Champions League der Jugendmannschaften.
So.
Ja.
Ich habe da auch ein paar Spiele gesehen.
Achso, ich dachte gemacht, Mike.
Genau. Ich wollte mich einfach ins Gespräch bringen, sagen, ich habe es auch gesehen.
Ja.
Hey, aber was von Erfahrung hast du für dich gegen, ihr habt gegen Posen, glaube ich, gespielt, gegen PSG, gegen
Barcelona.
War das Höhepunkt oder nur ein Schritt?
Es war natürlich eine mega Erfahrung. Du wusstest, du misst dich jetzt mit den besten Spielern ganz Europa, in deinem Alter, also in deinem Jahrgang. Und es war schon mal gut für sie selber zu sehen, okay, wo stehe ich? Mhm. Oder wie kann es noch, also wie weit höher geht es noch, dass du dich selber messen kannst. Und ich glaube allgemein auch für Hertha, wir waren die erste Mannschaft, also der erste Jahrgang, der das überhaupt geschafft hat, also erstmal deutscher Meister zu werden und dennoch Youth League zu spielen. Und zwar für uns eine Ehre und einfach eine unglaubliche Erfahrung.
Super. Also ich glaube, da haben jetzt alle Zuhörenden hier einen guten Überblick über deinen Lebenslauf quasi bekommen. Du bist ja noch eine Weile hier. Ich glaube, wir können jetzt auch mal auf die letzten beiden Heimspiele zu sprechen kommen. Wir fangen erstmal an mit das Spiel gegen den FC Eilenburg. Ja, gibt es dazu viel zu sagen. 1-0 gewonnen durch Nikola Jürgens, der uns in der 32. Spielminute dann in Führung gebracht hat.
Ja.
Tobi, du hast das Spiel kommentiert. Möchtest du vielleicht deinen Ersteindruck und dann kann natürlich Matteo aus seiner Perspektive dann
erzählen. Ja, also wir schneiden die Spiele ja auch bei 03 TV und auch bei Sport TV werden die mittlerweile ja immer gezeigt und man kann sich ja dann selber darüber informieren und seine eigene Meinung darüber bilden, was da sozusagen aufs Spielfeld gebracht wird. Vielleicht muss man dazu sagen, dass die Mannschaft, unsere Kiezkicker ziemlich gebeutet sind jetzt in diesen November gegangen. Also wir hatten viele Ausfälle, weil Spieler erkrankt sind, andere waren verletzt. So kann man einfach sagen, dass der ganze November ein bisschen schwer zu fassen ist irgendwie.
Dahin geschliffen ist.
Und ja, vielleicht trifft es das sogar am besten, ja. Genau. Und in Eilenburg, beziehungsweise mit Abschluss dieser Hinrunde, war er jetzt noch im Halberstadt auswärts, Eilenburg, und dann jetzt heute das Spiel gegen Meusewitz. Ja. Alles drei Teams aus dem Keller irgendwie, wo man denkt, rein von der tabellarischen Tabellensituation müsste man die gut packen können, ja. Und müsste man da einfach gute Spiele machen. Und das war alles drei doch sehr zäh und schwierig. Bleiben wir mal bei dem Spiel gegen Eilenburg. Anfangs gut angefangen, erste Halbzeit, Nikola Jürgens hat ja da das Tor gemacht auch. Und in der zweiten Hälfte kam dann leider nicht mehr so viel. Wie erstmal die Frage, wie seid ihr denn in dieses Spiel, nachdem ihr das Unentschieden in Halberstadt gemacht habt, wie seid ihr denn in das Spiel gegen Eilenburg gegangen? Was war denn die klare Marschrichtung? Was hat denn der Trainer vorgegeben, auch mit der Zielsetzung oder auch mit dem Wissen, dass ja viele einfach gar nicht bei 100% sind gerade?
Also unsere Vorgabe und auch unser Ziel war ganz klar, 3 Punkte mitzunehmen. Mhm. Jetzt in den, ob es Halberstadt war, Meusewitz, Eilenburg. Also weil es sind Mannschaften, die stehen unten in der Tabelle. Mhm. Natürlich, das sind Mannschaften, wir wussten schon voraus, die werden kämpfen, die werden probieren, jeden Punkt mitzunehmen, da es unten eng aussieht, zum Beispiel mit dem Abstieg. Aber wir, momentan standen wir ja ganz gut in der Tabelle. Und das sind halt Mannschaften, wo man die Punkte am besten mitnehmen kann, ja. Um oben mitzuspielen und oben dabei zu sein. Und das ist auch unser Ziel.
Auf jeden Fall. Und Eilenburg war ja ein Heimspiel, von daher ja. Wusste man hat ja nach Halberstadt, was ein schwieriges Spiel war, dann in Halberstadt 2 Heimspiele volle Brust, oder eigentlich 3, wenn man jetzt das Mane noch mitnimmt. Eilenburg, 3 Punkte habt ihr ja geschafft.
Ja. Genau, inwieweit fällt es auf und fehlt es sozusagen, gerade im Eilenburg hat der Nikola Jürgens dann das Tor gemacht, ich glaube in der Woche vor Eilenburg, da hatten wir Nachholspiel Halberstadt und davor war Pokal, glaube ich, und ja. In Arnsfelde, also wie sehr fehlt denn sozusagen, oder hat denn der Ausfall von Daniel Frahn an der Stelle geschmerzt, weil wir haben ja jetzt nicht so viele Tore gemacht in den letzten Wochen, das fällt ja auch auf.
Genau.
Also man muss einfach allgemein sagen, Daniel Frahn ist für unsere Mannschaft ein sehr wichtiger Spieler. Mhm. Er bringt die Erfahrung mit, ist ein Führungsspieler, auf den alle
der führt.
Mhm, ja. Und die wissen halt, wenn Daniel Frahn vorne steht, egal wie man ihm den Ball gibt, der wird den schon reinmachen. Mhm. Und ja, in den letzten Wochen, in der Trainingseinheit muss man sagen, wir waren insgesamt 10, 11 Spieler, haben ein paar Jungs aus der eigenen Runde bekommen. Und so haben wir probiert, das Beste zu machen. Aber es war natürlich nicht das Gleiche wegen den ganzen Corona-Fällen, wegen Verletzungen. Und ja, wir waren eine relativ junge Mannschaft. Also unsere ganzen erfahrenen Spieler waren eigentlich raus, wie der Daniel Frahn. Und es war schwer. Aber wir wussten, okay, ist jetzt unsere Chance. Wir müssen trotzdem alles geben. Wir spielen auch bei Babelsberg und wir wollen die Siege mitnehmen.
Und fühlst, also jetzt auf deine Rolle zu sprechen, wenn du dann aufläufst, dann bist du ja in der Regel als linker Verteidiger sozusagen auf dem Spielfeld. Weil wir ja gerade über das Toreschießen geredet haben, wäre das für dich auch eine Option, eine Position weiter vorne zu spielen und die ganze Schiene hoch und runter zu laufen? Oder fühlst du dich hinten dann schon wohler?
Also ich fühle mich hinten auf jeden Fall wohler, weil es meine Position ist, die ich die letzten Jahre auch immer gespielt habe. Aber wenn der Trainer zu mir kommt und sagt, Mathieu, du spielst links vorne, oder sagt Mathieu, du spielst rechts vorne, denn ich nehme jede Position an und probiere das Beste daraus zu machen. Also ich bin jetzt nicht da, dass ich dann anfange zu diskutieren oder
nee. Du hast ja auch gegen Eilenburg natürlich links hinten angefangen und dann kam, glaube ich, Janis dann rein für
Nikola Jürgens, der hat sich verletzt.
Genau, der hat sich verletzt und dann bist du ja nach vorne gerückt, oder? Also dann war Janis dann linke Verteidigung und dann warst du links vorne. Meiner Ansicht nach kannst du das eben doch bekleiden. Die Frage ist, ob du halt so ein Schienenspieler bist wie Robin Müller, der wirklich von hinten nach vorne rennt. Ich glaube, da bist du denn doch eher defensiv orientiert, was du auch gerade gesagt hast. Aber du könntest im Prinzip beides spielen. Genau, das sticht wirklich bei dir hervor. Heute warst du ja auch auf der linken Verteidigerposition dann wieder zu Hause.
Ja. Genau, es ging Eilenburg erst mit Nikola Jürgens auf der Seite gespielt, später kam dann Sitan rein. Ja. Hat man so einen Lieblingstandempartner auf der Seite? Also gerade die linke Seite war ja angefangen, glaube ich, in der Saison hat Paul Wegner auf links, Janne Sitan, dann bist du irgendwann gekommen. Ja. Da wurden also schon viele Pärchen so auch ausprobiert. Ja. Genau. Da, und gibt's, also zum einen die Frage, sind zwei Fragen jetzt, kristallisiert sich da auch im Training und wenn die ganze Mannschaft fit ist und würde sich da so ein, kristallisiert sich da so ein Pärchen raus, was dann in der Regel spielt und hast du da auch einen Lieblingsmitspieler, mit dem du gerne zusammen kickst? Die anderen hören das übrigens auch, was du hier sagst jetzt.
Also ganz genau ein Lieblingsspieler nicht. Ich fühle mich halt mit Nicola Jüngs wohl, da ich auch privat sehr viel mit ihm unternehme und ihn gut kenne und auch weiß, was seine Vorlieben sind und seine Schwächen.
Ja.
Und ja, es macht mir halt leichter als Spieler. Und ich glaube, da harmoniert man ganz gut und natürlich auch noch verbesserungswürdig. Aber
es ist total schwierig, auch gegen Eilenburg, glaube ich, habt ihr so noch nie angefangen. Auch das war wieder, auch aufgrund der Konstellation, dass Marco Flügel ja dann im Tor stand, auch wieder eine ganz neue Mannschaft, die da zusammengetreten ist
An dem Tag. Ich muss sagen, dass Marco Flügel es meiner Sicht nach sehr gut gemacht hat.
Das gegen Eilenburg, na klar, auch wenn er mal auf dem Spielfeld ist, wie gegen Ahrensfelde. Ich glaube, also spielerisch, glaube ich, ist Marco Flüge der beste Torwart in der Liga, wenn es ums Fußballspiel geht, ums reine Fußballspiel.
Fußballspielen kann
er. Ja. Er ist auch nicht umsonst auch als Feldspieler mal aufgefallen.
Ja, genau.
Und auf der Torwartposition haben wir halt ein Luxusproblem mit Heißen, mit dem Flügel. Dann Borchardt auch, klar. Heute waren ja sogar zwei Torhüter auf der Bank, aber da kommen wir gleich noch zu. Mir ist gegen Eilenburg auch aufgefallen. Eigentlich hattet ihr das Spiel gut in der Hand. Ihr hattet auch lange Zeit wirklich Druck ausgeübt. Die zweite Halbzeit war dann irgendwie, da war dann die Luft raus. Vielleicht hat auch die Kraft gefehlt. Und hinten raus hatte man ein bisschen Glück. So. In der 90. Minute plus wurde nochmal der Eckball an. Kam und der dann slapstickartig dann irgendwie noch knapp übers Tor boxiert wurde, beziehungsweise der fiel dann einfach halt runter auf die Torlatte und war das 1-0 auch wirklich nur so ein Arbeitssieg oder hattet ihr euch da mehr versprochen?
Also wir haben uns mehr versprochen und wir wussten auch und waren uns auch sicher, wenn wir das 2-0 machen, das 3-0, dass das Spiel gelaufen ist. Weil beim 1-0 ist es halt nie sicher. Es kann immer ein Konter passieren, ein Fehlpass, das Spiel kann sich schnell drehen. Und wir wussten, okay, wir müssen aufpassen, Jungs. Und das hat man leider in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir selber unsicher wurden, dass wir nicht richtig miteinander gespielt haben, dass wir auch angefangen haben, deren Fußball das Gleiche zu spielen, auch ein bisschen mit Langschlagen, hektisch wohnen am Ball. Und ja, und am Ende ging es bei uns leider nur, okay, wir halten das 1-0, drei Punkte.
Diese Spiele gibt es ja innerhalb einer ganzen Spielsaison ja auch mal sozusagen ein dreckiges 1-0, hast du dich irgendwie durchgestochert und also da muss man ja dann im Nachhinein auch gar nicht mehr so lange drüber reden. Wahrscheinlich war das, weiß ich nicht, wie das dann nach Schlussabpfiff bei euch in der Kabine war, ob Jörg Buda gesagt hat, naja, war jetzt kein Fußball-Schönheitspreis, aber kommt Mund abputzen weiter. Man hatte sich ja dann für Meusewitz wahrscheinlich auch wieder neue Kraft und neue Ideen vorgenommen. Aber da können wir ja gleich in der zweiten Hälfte drüber reden, wie das dann hier gegen Meusewitz gelaufen ist.
Hast du noch irgendwas gegen Eilenburg zu erzählen? Was war noch Spannendes auf dem Spielfeld? Weil wir sind ja nur Beobachter von draußen. War da noch irgendwas, wo was noch besonders auffiel?
War eine Premiere gegen Eilenburg. Das erste Mal, dass die hier überhaupt im Kalibnestadion aufgeschlagen sind.
Ja.
Genau,
da hat bestimmt der Jörg Buda auch wieder gesagt, wir schauen auf unser Spiel und wir, ich glaube, Budi hat sogar im Podcast gesagt, im Kali-Update, ihr wolltet früh ein schnelles Tor machen. Gut, die 32. Minute ist jetzt nicht so wahnsinnig früh, aber ist immer ein 1-0 in der ersten Halbzeit. Ich glaube, so wahnsinnig viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen, oder?
Also wir haben uns halt nach dem Spiel in der Kabine nochmal alle zusammen hingesetzt und der Trainer hat uns persönlich gefragt, wie wir das Spiel fanden und wie wir das Spiel sahen. Und jeder hat dann halt seine Meinung gesagt, dass am Ende natürlich die 3 Punkte am wichtigsten sind, dass der Sieg wichtig ist. Aber hätten wir halt gegen andere Mannschaften gespielt, Gegner, die zum Beispiel in der Tabelle weiter höher sind, ist es halt, geht es am Ende vielleicht nicht so aus.
Das da kann es woanders
laufen.
Genau, und das sahen wir ja heute dann auch im Spiel gegen Meusewitz. Die stehen zwar in der Tabelle nicht weiter höher, aber haben den Trend der letzten 5 Tage, der auf jeden Fall sehr, der letzten 5 Spieltage, der auf jeden Fall sehr viel erfolgreicher war, die dann ihre Siege und ihre Unentschieden und ihre Punkte auf jeden Fall geholt haben. Eilenburg ja auch nicht mit so einem schlechten Schnitt gekommen. Die hatten 2 Punkte, glaube ich, im Schnitt der letzten 5 Spiele. Aus den letzten vier Spielen hatten sie 8 Punkte geholt. Das ist ein Punktedurchschnitt von 2,0. Und da aber immerhin dann noch den Sieg eingefahren. Genau, 31 Punkte haben wir. Zur Hälfte dieser Spielzeit, ich würde sagen, zur Hälfte dieses Podcasts, machen wir hier auch mal eine kleine Pause. Ja. Und wir freuen uns, dass du gleich die nächsten Minuten nochmal zur Verfügung stehst und über das Spiel gegen Meusewitz mit uns redest.
Perfekt, danke.
Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Spieltagspodcast 90+03, der Nachspielzeit des SV Babelsberg 03. Wir haben immer noch Matteo Castrati, unsere Nummer 17, hier zu Gast in unserem Podcast-Studio. Wir sind hier direkt nach dem Spiel von Eilenburg, von Meusewitz. Und wir hatten in der ersten Hälfte Eilenburg, deswegen wollte ich das gerade nochmal erzählen. Jetzt sind wir nochmal kurz davor uns, um das heutige Spiel zu kümmern. Ja. Da war nämlich auch der ZFC, der Zipsendorfer Fußballclub Meusewitz hier zu Gast. Der Tabellen 15. vor dem Spieltag. Und genau, wir haben leider verloren. Das muss man jetzt an der Stelle mal sagen. Tut zwar weh. Ja, Castrati hat wieder von Anfang an gespielt. An der gewohnten Position. Und was ist erst mit deinem Gefühl nach dem Spiel? Wie geht's dir körperlich, aber auch im Kopf so?
Also ich persönlich bin enttäuscht, da man heute leider keine 3 Punkte mit nach Hause genommen hat. Mhm. Und ja, jetzt heißt es für uns oder für mich selber weitermachen, auf die nächsten Spiele achten und im Endeffekt sagen, wir haben heute selber kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Wir haben die Erwartungen, die wir hatten oder die Taktiken, die wir umsetzen wollten, konnten wir heute leider nicht auf den Platz bringen. Und ja, enttäuschend, aber kann man sich jetzt nicht.
Genau, fangen wir mal vorne an oder vielleicht muss man einige Sachen erstmal zum ZFC Meusewitz sagen. Sind ja als Geheimfavorit in diese Liga gestartet, die wohl viel hätten erreichen können. Aber erstmal gar nicht so viel erreicht haben. Die ersten Spiele waren alle Murks, sind bis auf den vorletzten Platz abgerutscht, haben dann den Trainer getauscht. Der hat einen ordentlichen Kahlschlag innerhalb der Mannschaft gemacht. Also verdiente Spieler wie Fabian Guderitz, Alexander Dartsch oder so, die ja schon lange und große Erfahrung in der Regionalliga haben, spielen gar nicht mehr mit, sind suspendiert. Und seitdem läuft es ein bisschen, denn der ZFC Meusewitz lag zwar auf Platz 18, 19 zwischenzeitlich, aber wenn man sich die letzten Spiele anguckt, jetzt Babelsberg gewonnen, vorher gegen Tasmania gewonnen, im Pokal gewonnen, gegen Chemnitz unentschieden, Halberstadt gewonnen, Eilenburg unentschieden, gegen TB gewonnen. Also die haben dann ordentlich Punkte gemacht in den letzten Wochen. Ja. Und haben, fangen wir mal an, wie läuft diese Vorbereitung also auf dieses Spiel ab? Guckt man sich rein die Tabellensituation und sagt man an, Mensch, die sind 15. Da brauchen wir uns gar nicht richtig, also vielleicht bloß mit 95% ins Spiel gehen, das kriegen wir schon hin. Oder schaut man sich auch im Videostudium die letzten Spiele an und guckt nochmal auf Besonderheiten, die da, also wie lief die Vorbereitung ab?
Also als erstes, bei uns ist es so, wir gehen, egal gegen wen du spielst, immer zu 100% gehen wir daran. Mhm. Weil wir wissen, wir spielen in der Regionalliga und in der Regionalliga kann alles passieren.
Genau, also genau. Optik Rathenow hat jetzt den BRK geschlagen gestern, 3-1, kann alles passieren. Mhm.
Und so sind wir auch mit der Einstellung hineingegangen, dass wir wussten, das wird ein ekliges Spiel, das wird vielleicht auch ein dreckiges Spiel. Und ja, im Endeffekt, ja.
Gab's Budi sagt ja immer, wir wollen unser Spiel spielen und sie uns nicht zu stark auf den Gegner einstellen. Ja. Gab's da, was war euer Plan für euer Spiel? Sollte das ein schnelles Kurzpassspiel durch die Mitte gehen? Weil wir haben das Spiel auch kommentiert und wir haben ein paar Sachen gesehen, wo wir denken, das kann ja nicht der Sinn der Sache gewesen sein, sich das also so anzugehen.
Also wir gucken halt immer einen Tag vor dem Spieltag, gucken wir uns nochmal Videoanalysen an bei den Gegner, gucken, was die gut machen, was ihre Schwächen sind, was wir ausnutzen können und die probieren wir umzusetzen und während der Woche probieren wir halt selber, unser Fußball zu spielen.
Ja.
Unsere Stärken nochmal zu verbessern, unsere Schwächen nochmal so auch zu verbessern. Und ja.
Es war natürlich auch so, ihr habt Mittwoch gegen Eilenburg gespielt, dann hattet ihr, glaube ich, einen Tag Pause. Und dann war ja schon Freitag.
Ja, das stimmt.
Und heute ist ja schon wieder
Spiel gewesen. Da kann man dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel individuell sich auf den Trainer, auf den Gegner vorbereiten. Und das stimmt. Uns ist aufgefallen, dass gerade in der ersten Hälfte ihr unglaublich aggressiv und auch stark angelaufen wurdet. Also in den Zweikämpfen waren sie sehr präsent, waren sie sehr bissig. Und in dem Moment, wo Babelsberg dann auch früh unter Druck geraten ist, dass dann natürlich auch die Zuspieler alle sehr, sehr ungenau kamen. Also die Bälle sind nicht angekommen beim Mitspieler mehr. Das tut dann wahrscheinlich irgendwann auch keine Lust mehr machen. Dann hat man keine Freude bei oder man ärgert sich so ein bisschen auch darüber. Ist dieses aggressive Pressen, diese aggressive Zweikampfführung, dieses schnelle Anlaufen, das hat euch nicht so gelegen, hatten wir das Gefühl.
Nee, also wir wussten, dass eine Mannschaft wird, die Fußball spielen wird, aber dass die jetzt wirklich uns pressen werden, vorne pressen werden, damit haben wir nicht gerechnet. Aber im Endeffekt muss man sagen, das war auch unsere Umsetzung, die wir eigentlich machen wollten. Wir wollten die pressen, da wir wussten, kein Gegner, egal wer das ist, mag kein Pressing oder gepresst zu werden.
Genau, also das Spiel läuft ja nie 90 Minuten nur so in eine Richtung ab. Ja. Also wir haben auch das andersrum gesehen, dass Babelsberg sozusagen auch früh angelaufen ist. Ja. Die Momente gab es ja auch. Dann fängst du dir nach 10 Minuten das 0-1 durch einen Konter. Und dann haben sie aber auch nicht locker gelassen sozusagen. Also das war für Babelsberg ein bisschen der Rauswerfer so ein bisschen aus der Anfangsviertelstunde hatte ich das Gefühl, danach lief es nicht mehr so gut zusammen. Und Mike, wie hast du es gesehen?
Und ich hab's ähnlich gesehen. Babelsberg war zwar bemüht, hat auch viele Spielanteile und so, aber der Spielverlauf ist manchmal halt bescheiden. So. Eckball hatten wir, dann kam der Konter, der wirklich innerhalb von 10 Sekunden ausgespielt worden ist. Da warst du ja auch hinten plötzlich alleine in Verteidigung. Du musstest dich den reinfallen lassen in den Strafraum und trotzdem wurde quasi die Flanke über deinen Schädel quasi geköpft und nach 10 Minuten ist es dann halt, ist der Spielverlauf, was man sich auch vorgenommen hat, irgendwie wahrscheinlich wieder ein frühes Führungstor, ist dann erstmal, der Spielplan, der Matchplan ist dann erstmal dahin.
Für uns war es halt erstmal ein kleiner Schock. Da wir dachten, okay, in den ersten Minuten, wir hatten ein paar Aktionen, der Torwart hatte ein paar Unsicherheiten bei Flugbällen, die wir abfangen konnten und wir dachten, okay, Eckball für uns und wir machen daraus was. Und dass direkt daraus ein Konter wird und bei den 4-5 Spielern mit 100% nach vorne sprinten, sah mir ein bisschen blöd aus und am Ende leider ungünstig für uns gelaufen.
Wie hast du das 1-0 gesehen? Ich meine, du warst jetzt unglücklicherweise im Mittelpunkt dann im Konter.
Ja.
Irgendwie hast du denn gesehen, okay, ey, Mist, ich bin hier in Unterzahl, meine Spieler kommen nicht mehr so ganz schnell hinten zu mir.
Ja, das ist ja auch übrigens ganz bezeichnend gewesen, dass die, da kamen ja drei Mäusewitzer in Rot plötzlich auf dich zu.
Ja.
Und Danko, Wegner habe ich gesehen, die sind nicht, die haben die nicht mehr eingeholt. Mit Ball am Fuß waren die sozusagen schneller bei uns vom Tor, als dass unsere Innenverteidigung wieder zurückrucken konnte.
Das war halt eine eklige Situation. Der eine Spieler ist ja mit dem Ball nach vorne gelaufen und mein Gedanke war erstmal, okay, soll ich ihn erstmal zustellen? Aber da ich dann gesehen habe, dass drei Mäusewitzer mit Vollsprint hinter mir laufen, dachte ich mir, okay, ich muss es anders lösen. Und ja, im Endeffekt ist leider schief gelaufen.
Ja, als letzter Mann, sowie als Torwart, siehst du da immer scheiße aus bei einem Konter aus von eigenem Eckball sozusagen.
Ja.
Genau, das gar kein Vorwurf an der Stelle.
Nein, also es passiert halt und ist halt Unterzahl. Oder wurde selbst irgendwie, weiß nicht, Joshua Kimmich irgendwie alt aussehen, eventuell.
Ja, was wir halt dachten, was auch, worüber wir geredet haben davor, ist, dass wir vielleicht manchmal taktische Fouls ziehen. Da zum Beispiel so eine Aktion wie jetzt der Konter, dass sowas vielleicht nicht passiert, da man sieht, okay, es wird jetzt brenzlig oder gefährlich, aber...
Dann lieber sozusagen die gelbe Karte riskieren, dann lieber als so, dass, dass es ein Gegentor wird.
Das kann man nie vorhersehen,
was am Ende daraus entsteht. Wie gesagt, wenn die Gegner weg sind, dann... und du sie gar nicht mehr zum Greifen kriegst, weil sie schneller sind als du, dann kannst du auch keinen Foul mehr ziehen dann an der Stelle.
Kleiner Fun-Fact an der Seite, ich glaube, wir sind in der Fairness-Tabelle auf Platz 5, also negativ gesehen. Ja. Ich glaube, wir haben 43 gelbe Karten vor dem Spiel in der Saison schon gesammelt.
Und, ja, es gab nur eine rote, fällt mir ein.
Kannst du dich daran erinnern, wer die bekommen hat, die rote Karte?
Ich glaube aber auch nicht wegen grobem, unfairem Spiel, sondern das hat andere taktische Gründe gehabt an der Stelle.
Ja. Okay, aber es war ja auch nicht alles für die Katz in der ersten Halbzeit. Ich habe hier eine Spielsituation mit Rausch noch vor Augen, der relativ frei dann irgendwie in den Strafraum gehen konnte, was ja auch nicht immer der Fall war. Also Heusewitz stand wirklich gut.
Zweite Hälfte, beziehungsweise über eine Szene müssen wir noch reden, bevor es zur Pause geht. Es gab einen Kopfballtreffer von, es hätte ein Kopfballtreffer von Peter Lehler werden können. Jack Witten hatten dann aber endgültig nochmal ins Tor boxiert und in dem Moment stand er aber im Abseits.
Ja.
Das ist regelkonform, wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Wir haben uns das jetzt ein paar Mal angeschaut.
Ja.
Tja, da war wahrscheinlich wieder Feuer drin, da war eine neue Entschlossenheit, da war nochmal richtig Mut, jetzt doch nochmal den Ausgleich zu schaffen. Wir waren zu der Zeit ja auf der Tribüne, haben kommentiert, haben die zweite Hälfte da noch nicht gesehen gehabt und dachten uns auch, da ist noch was drin und das ist noch alle Chance sozusagen, das Spiel zu kippen und zu drehen.
Erstens, wie hast du die Spielsituation gesehen vor dem Abseitstor, weil das war doch eine sehr chaotische und hektische Situation.
Ja.
Da liegen zwei Mäuselwitze auf dem Boden und einer im Tor.
Ja, genau.
Beschreib du gerne mal.
Ich habe nur gesehen, dass halt Peter den Ball geköpft hat und ich dachte mir so von hinten, okay, der Ball kommt gut, so 1-1 mäßig. Und dann stand Jake halt direkt davor und ich glaube, ich habe auch mit Jake geredet, es war halt so mäßig Reflex, der Ball kam direkt auf ihn zu und er hat nicht wirklich bemerkt, was außenrum mit ihm passiert und hat den Ball reingeköpft. Und ja, leider am Ende... unglücklich, weil ich glaube, wäre das 1-1 passiert, dann wäre das Spiel am Ende nochmal anders gelaufen.
Klar.
Ja, das kann sein, genau. Ja. Also ich glaube auch da an der Stelle kein Vorwurf von Jack Witten. In dem Moment bist du auf dem Spielfeld und siehst den Ball und das hat man ja immer mal wieder so.
Ja.
Genau, wie das Spiel weitergegangen wäre, wenn wir da den Ausgleich gemacht hätten, keiner weiß es so richtig. Ja. Auf jeden Fall ging es dann in die Pause. Was war, wer hat da das Wort ergriffen in der Pause? Wer war da Redeführer und was wurde gesagt? Wie wurde sich aufgebaut für die zweite Hälfte?
Also unser Trainer hat das Wort übernommen und meinte halt, Jungs, lasst eure Köpfe nicht hängen. Es steht erst 1-0 und es kann auch alles passieren, es ist noch alles drin. Deswegen seid nicht traurig, gibt jeder 100%, wir müssen jeder Einzelne muss noch eine Chippe drauflegen und wir haben uns selber angeguckt und meinten, Jungs, so geht das nicht, weil wir selber wussten, es war keine gute Halbzeit von uns und auch bis dahin kein gutes Spiel und dass es besser geht. Und ja, und sind eigentlich motiviert rausgegangen mit der Einstellung, wir werden das Spiel drehen und werden immerhin ein Tor schießen. Ja.
Und ihr hattet ja auch ein paar Situationen. Also wir haben zwar jedes Mal festgestellt, dass Meuselwitz besser in die Halbzeiten kam. Also ins Spiel, die ersten 15 Minuten waren für Meuselwitz sehr ertragreich und sehr drückend. Die zweite Halbzeit ist genauso begonnen. Und in der 55. Minute hatte den Paul Wegner den Ball auf dem Fuß, hat sich auch nicht entscheiden können, mit welchem Fuß er jetzt den Ball schießen will. Ich glaube, ein paar Minuten später, so 3 Minuten später, hattest du nochmal einen Distanzschuss aus 17 Meter.
Ja,
wie war die Situation für dich?
Für mich selber?
Hattest du einen Plan oder hattest du gedacht, halte ich einfach mal drauf?
So wobei wir auch
17 Metern.
Genau, erzähl mal.
Also was war der Moment? Plan war, ich bin halt mit dem Ball vorgelaufen und habe halt Robin links von mir gesehen und ich dachte, okay, mein Zuspiel wird zu Robin gehen. Und dann habe ich gesehen, dass der Gegner schon ein bisschen spekuliert hat und den Schritt rausgemacht hat. Dachte ich mir, okay, ich ziehe nach innen und vor mir habe ich eigentlich 3 Mäusewitzer gesehen und ich dachte, okay, ich stehe in so einer Position, ich schieße mal ab. Und ja.
An sich wollen wir das ja auch nicht oder können wir ja auch gar nicht kritisieren, weil wir haben ja festgestellt, dass es insgesamt sehr wenig Abschlusssituationen von Babelsberg gab.
Ich wollte es ja positiv hier vorhin.
Ja, ja, so. Ja. Ich wollte nur noch mal auf das Spiel sozusagen dann noch eingehen und zurückkommen. Das ist ja auch was uns aufgefallen ist, dass wir insgesamt, wenn wir in der Abschlusssituation waren, dass dann irgendwie, wie jetzt Paul, wie gerade eben schon geschildert, Paul Wegner dann irgendwie doch noch mal getrennt wird, dass man doch noch mal den Pass zu viel spielen will oder dass man doch noch mal einen Meter weiterlaufen will und dann getrennt wird. Also, dass wir insgesamt auch wenig Abschlusssituationen hatten, ja, so in diesem Spiel, das fällt auch auf.
Unser Problem ist auch meistens, dass unser letzter Pass, der letzte bestimmte Pass, der stimmt einfach nicht. Mhm. Oder manchmal überlegen wir zu viel oder wollen zu viel, anstatt einfach mal auszuprobieren, raufzuschießen. Und ja.
Genau, und dann kann der Ball abgefälscht werden oder er wird doch zur Ecke geklärt und dann entsteht eine neue Spielsituation. Vielleicht gibt dann die auch wieder mehr her. Aber selbst, wie gesagt, diese Abschlusssituationen gab es gar nicht in der Hülle und Fülle. Und nach hinten hin ist nicht so, dass die Mäusewitzer auf der anderen Seite jetzt Chancenwucher hatten, aber sie hatten später dann auch den Elfmeter und vorher auch zwei gefährliche Situationen, die einfach auch mehr und gefährlicher waren als alles, was wir sozusagen in 45 Minuten auf die andere Seite gebracht haben, aufs Tor gebracht haben. Von daher, das kann man glaube ich sagen, haben wir verdient verloren an der Stelle, wenn man dann die Tore nicht macht und sowas dann auch zulässt. Man muss man das auch sportlicherweise, fairerweise anerkennen, dass die anderen besser waren heute.
Und der Elfmeter gehört auch zur Wahrheit. Der war doch ein eindeutiger, oder?
Also es war ein Elfmeter auf jeden Fall. Natürlich hat man innerlich gehofft, dass der Schiri es nicht pfeift.
Ja.
Aber der Elfmeter hat einfach dann nur nochmal gezeigt, okay, das Spiel wurde besiegelt.
Okay.
Tja. Und nochmal kurz abschließend, dann uns ist beiden aufgefallen, dass Peter Lehler dann plötzlich in der 83. Minute oder so als Stürmer dann beordert wurde. War das dann halt irgendwie Hauptsache, wir schließen jetzt noch den Ausgleich? Oder
da stand es noch 1-0 zu dieser Zeit, genau, oder 0-1. Mhm.
Also wir wussten halt, Peter Lehler ist einer unserer stärksten Kopfballspieler und wollten noch ein bisschen agieren dann mit längeren Bällen oder falls mal eine Flanke kommt und ja. Aber in den meisten Spielen so, wenn es knapp wird oder wir halt hinten liegen, dass Lehler dann nach vorne geht und ein bisschen die Position übernimmt.
War das vorher geplant oder war das spontan, dass der Budi reingerufen hat, ey Lehler, mach dich mal einen Weg nach vorne? Oder war das so, dass Budi gesagt hat, okay, wenn es 10 Minuten vor Ende noch 1-0 steht oder 0-1 steht, dann werfen wir wirklich alles nach vorne. Dann wechsle ich so nur noch Marco Flügel ein.
Ich glaube, geplant ist es nie wirklich. Aber ich glaube, in der Situation wusste Peter selber, wo er hingehen muss und was jetzt seine Aufgabe ist.
Und er hat ja im eben schon benannten Spiel gegen Atlinike auch den Ausgleichstreffer gemacht in der Nachspielzeit. Da hast du auf der Tribüne neben uns gehockt, da ist ja ein großer Stein vom Herzen gefallen, haben wir gesehen, als er den Tor da rein, den Ball noch reingestochert hat.
Ja.
Und auch gegen Halberstadt hat er auch dann zur letzten Minute noch den Ausgleich oder in den letzten Minuten den Ausgleich geschossen. Also von daher sehr, sehr gut.
Vielmehr gibt es auch zu der Partie nicht zu sagen, oder? Verloren 2-0, relativ vom Ergebnis her relativ deutlich. Gab es da trotzdem noch positive
Das kann man mitnehmen Eindrücke nach so einem Spiel?
Also ich kann auf jeden Fall noch eine Sache zum Spiel sagen. Okay. Es sind ja viele Fouls passiert und viele Situationen, Streitereien mit dem Schiedsrichter. Mhm. Da sind ja auch die Fans ein bisschen getobt, wir auch selber persönlich und auch dadurch wurde auch das Spiel ein bisschen hektischer, dass wir uns dachten, okay, Jungs, weiter.
Kopfloser vielleicht auch.
Ja, auch natürlich. Da man sich dachte, okay, das Spiel ist gegen uns so. Also mit einem Spiel, wenn man so dasteht, vom Außen betrachtet, ist es halt immer anders. Aber mit einem Spiel, wenn du siehst, der Schiri, okay, faul.
Wir haben, wie gesagt, das Spiel kommentiert. Auch das hatten wir während der Kommentationsphase auch schon überlegt. Man kann jetzt, also wir haben jetzt nicht verloren, weil der Schiedsrichter so schlecht war.
Nein, natürlich nicht.
Das kann man nicht sagen. Aber dass das natürlich eine gewisse Euphorie einfach und auch irgendwie dann ein bisschen hoch hergeht und dass sich das auf den Spieler überträgt, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja.
Und was macht das für einen Eindruck, wenn der, also unser Trainer Jörg Buder ist ja sehr dabei, emotional. Hat auch heute wieder eine gelbe gesehen. Dabei ging es um irgendwie, dass der Spieler, wer war das, Benjamin Förster oder so, den Ball nach einer Abseitssituation noch mal ins Tor geschossen hat. So, da hat sich Herr Budi völlig aufgeregt. Was denkt man so als Spieler? Nimmt man die Energie mit oder fühlt man sich bestätigt, wenn der Trainer sich quasi vor die Mannschaft stellt, wie so ein Löwenpapa?
Also man kann sagen, Budi sitzt halt, tut halt alles für uns. Also er setzt sich für uns ein und würde auch an der Seite kämpfen für uns. Und das ist natürlich gut, man nimmt den Antrieb mit und man weiß, okay Jungs, weiter geht's. Sind nicht nur wir, es ist auch außerhalb, egal ob das die Spieler draußen sind, die Trainer draußen, jeder ist bei 100% dabei und will halt einen Sieg holen. Und das gibt dir natürlich ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen.
Perfekt. Ich glaube, wir können nochmal sagen, dass Herr Gencel die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Auch in der Situation, ich glaube, das war sogar die Situation mit dem Abseitstor von uns in der 34. Minute oder wann das war. Also fünfte gelbe Karte ist, glaube ich, auch raus, in der Liga ein Spiel gesperrt. Wenn es zu diesem Spiel nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen.
Ja, ich habe noch ein, zwei Fragen, okay, genau, jetzt, aber unabhängig von dem Spiel sozusagen auf die Rückrunde, also erstmal auf die Hinrunde bezogen, die ist jetzt fast vorbei.
Also ich wollte auch einen Ausblick machen auf die nächsten Spiele. Also zu diesem Spiel, das können wir auch einfach abhaken mit 2-0 verloren. Ja. Jetzt kommt die Winterpause, so die bis Freitag andauert. Da kommt Tasmania.
Also ich habe erstmal die Frage sozusagen, zufrieden bis hierher? 19 Spiele sind um?
Zufrieden?
Platz 7, 31 Punkte?
Insgesamt ja, aber wir wissen selber, hätten wir uns in manchen Spielen besser angestellt oder anders gelöst, dann würden wir auch in der Tabelle ganz woanders stehen.
Ja, es gab
weil
so
unser Ziel ist es, jetzt nicht im Mittelfeld zu stehen. Also wir wollen schon oben mitspielen und da oben bis oben ein bisschen Radau machen, wenn man so sagen kann.
Und also man kann da auch gar nicht so eine richtige Parallele entdecken irgendwie. Es gab so Spiele gegen untere oder gegen Gegner, die uns auf Augenhöhe sind, gegen Chemie. Das war total grottig, direkt nach dem Pokal, da warst du nicht dabei. Da warst du noch nicht dabei, aber da denkt man sich, Mensch,
wahrscheinlich war du nicht dabei.
Ja, das kann sein. Und dann Spiele gegen den BRK, wo man sich ärgert, weil man da irgendwie zwei Punkte oder mindestens zwei Punkte hat liegen lassen. Das stimmt.
Genau.
Und Mike wollte nochmal einen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte machen, genau.
Ja, weil ich dachte, okay, Meuselwitz ist auch nicht so spannend mehr, über die Niederlage zu reden. Ausblick, Tasmania, dann kommt ist auch keine Pause. Dann kommt eine Woche später oder fahren wir nach Chemnitz.
Ja.
Also die Rückrunde fängt ja schon mal tough an. Tasmania, ich weiß nicht, da war es tun und nicht dabei. Da haben wir auch was gut zu machen.
Ja, nee, war ich nicht.
Genau, und deswegen sage ich, da ist vielleicht auf jeden Fall das 2-0, was in der Hinrunde war, ist bei vielen wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Das gilt wahrscheinlich nochmal umzudrehen ins Positive.
Gibt es denn für die verbleibenden drei Spiele, die jetzt bis zur Winterpause sind, eine Punktevorgabe, die ihr haben wollt? Also es geht gegen Lichtenberg, gegen Tasmania und auch gegen Chemnitz.
Punktevorgabe direkt nicht, aber wir gehen halt in die Einstellung, jedes Spiel zu gewinnen und halt alle Punkte mitzunehmen. Weil wir wissen, es sind wichtige Punkte und alle Punkte sind wichtig. Und ja, wir wissen, es sind eklige Mannschaften.
Ja.
Es werden harte Spieler sein.
Die werden auch alle unterschiedlich spielen. Also Chemnitz wird anders auftreten als wie Lichtenberg sozusagen.
Also ich habe leider die Erfahrung gegen die Mannschaft noch nicht gemacht.
Der Mannschaften sozusagen?
Ich kenne einige Spieler,
aber
die Mannschaften so direkt, gegen die habe ich noch nicht gespielt. Aber ich bin gespannt und wir gehen da auf jeden Fall mit Kopf hoch hin und probieren unser ganzes Herz reinzustecken,
wenn man so sagen kann. Genau. Und dann wird am Ende, und jetzt natürlich eine Frage zur aktuellen Liga, die kann ich mir nicht verkneifen. Wir haben zwei Mannschaften, die ganz oben stehen und ganz vorne um die Relegation sozusagen kicken, dem BFC und dem BRK. Derzeit ist es ja so, dass der BFC von ganz oben grüßt und der BRK auf Platz 2. Das direkte Aufeinandertreffen, glaube ich, wird jetzt nächste Woche sein, oder? Dass die beiden direkt im Nachholspiel aufeinandertreffen. Mike weiß es nicht, aber wir gucken uns einfach. Was glaubst du, welche der beiden Mannschaften wird es schaffen und welche steht am Ende der Saison ganz oben?
Oh, schwer zu sagen.
Gibt es irgendeine Mannschaft, mit dem du es mehr hältst sozusagen? Vermutlich hast du jetzt für beide noch nicht gespielt und auch keine Begegnung so irgendwie mit denen.
Also bei BRK kenne ich gefühlt die ganze Mannschaft.
Ah, okay.
Auch persönlich. Und ja, Die andere war Dynamo. Also ich muss ehrlich sagen, natürlich hoffe ich, dass die beiden irgendwie runter in der Tabelle rutschen und dass wir natürlich aufsteigen.
Das wäre dann die zweite Frage, die sich angeschlossen hat. Wo steht Babelsberg am Ende? Genau, hast du da einen Tipp?
Also bei mir ist es immer so, ich gehe immer mit der Einstellung natürlich Meister zu werden oder ganz oben zu stehen.
Ist ja rechnerisch auch noch möglich, wir haben es alles noch in der eigenen Hand, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen.
Also ich gehe jetzt nicht irgendwo rein und denke mir, okay, Jungs, lass den 8. Platz machen, 9. Platz und lass zufrieden dann den Sommer verbringen oder irgendwie. Also,
nee. Da frage ich mich eh immer öfter, was für eine Ambition macht eigentlich die Regionalliga, wenn du weißt, es gibt eh nur eventuell einen Aufsteiger und der muss ja auch noch mit anderen Regionalliga-Meistern dann irgendwie streiten. Hat man da irgendwie Ambitionen, weil nach Platz 1 kommt halt nichts mehr? Oder es gibt ja keine UEFA Youth League oder keine Champions League der Regionalliga.
Aber als Sportler sollte man ja schon den Ehrgeiz haben, auch gewinnen zu können immer.
Ja, also, klar. Also gewinnen, klar, aber ja.
Aber das Spannende halt am Fußball ist, wenn du in der Hinrunde erster Platz bist, sagt es nicht wirklich was. Weil es liegen noch viele Spiele vor dir. Natürlich, du hast ein gewisses Standing, wo du jetzt stehst und dass die anderen wissen, okay, wir sind hier der Favorit, wir wollen Meister werden. Und ja, aber ich glaube, die Liga allgemein wird noch spannend.
Ja.
Und in der Tabelle jetzt der erste und zweite, die haben schon ein paar Punkte Abstand, aber sonst generell liegen nicht viele Punkte jetzt zwischen den ganzen Mannschaften.
Ja. Das stimmt, also zwischen uns und dem Erstplatzierten sind es, glaube ich, 11 Punkte derzeit. Das ist bei noch 19 ausstehenden Spielen auch nicht unmöglich. Genau.
Und ich meine, es kann ja alles passieren, ganz ehrlich. also hört sich zwar so doof an, aber dann hat irgendwie, weiß nicht, Chemnitz noch ein paar Nachholspiele. Wir wünschen es wirklich keiner Mannschaft, aber es kann ja so einen ganzen Saisonablauf dann umschieben. Hat mir jetzt auch mit gefühlt irgendwie 1000 Spielen in, weiß nicht, einem Monat.
Nun gut, wir schauen einfach, was die zweite Saisonhälfte bringt. Wir können ja so viel diskutieren, wie wir wollen. Wir werden es hier vom Podcast-Studio aus nicht ändern können. Ihr müsst es auf Platz machen. Dafür wünschen wir viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung, hat mich gefreut.
Ja, nimm viele Grüße mit in die Mannschaft. Wir hoffen noch auf viele, viele Punkte in diesem Jahr. Bleibt alle gesund, das ist wichtig. Und dann sehen wir uns, entscheiden das auf dem Platz sozusagen. Das zählt.
Genau.
Das machen
wir. Und dir auch persönlich viele, wobei so ein Torgigant bist du ja nicht.
Aber das kommt auch
noch.
Kommt noch.
Wird noch.
Wie viel ein Tor hast du gemacht, wa?
Nee, ich glaube noch gar keine.
In deiner Karriere.
Na, ich glaube mehr.
Ja, okay.
Also vielleicht kam es mir auch nur vor, weil es Freundschaftsspiele waren oder Pokalspiele.
Okay, Freundschaftsspiele habe ich jetzt nicht alle geschaut.
Nein, ich weiß.
Aber auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Viel Glück, viel Erfolg. Glück braucht er nicht.
Erfolg.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.